ARD.
Das ist Sucht und Süchtigzeit oder 23.55 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Neben mir sitzt John Cook.
Ja, schönen guten Tag, Hagen Decker. Schön, hallo. Deine wundervolle Stimme zu hören, wenn ich.
Ja, das ist immer wieder verblüffend. Ne?
Ja, absolut. Unglaublich.
Wir haben heute einen Gast, den ich bitte, dich vorzustellen. Ja, den du gerne vorstellen möchtest,
ja.
Da ihr auch euch schon länger kennt.
Ganz genau, genau. Wir haben heute Juli hier im Studio. Tagchen, Juli.
Hi.
Genau, Julian ist der.
Juli, wie die Band?
Also Julian einfach, wie der Name. Ach so. Und auch die Band halt im Prinzip, genau. Oder Axis 777 war es, dein Künstlername.
Jawohl.
Genau, da könnt ihr auch gerne mal auschecken. Der Herr ist Sound Engineer, Producer, Rapper, Sänger, alles mögliche, wa? Oder was machst du so?
Erzähl ja, mal. Hast du es eigentlich gut auf den Punkt getroffen. Dem gibt's nichts mehr hinzuzufügen.
Okay, alles klar, genau. Und du bist der Bruder von Mani, von Marian, der auch letztens in einer Folge hier bei uns war. Genau, und wir kennen uns quasi schon ein Leben lang, mehr oder weniger.
Also ist das so, ihr über 30 Jahre?
Ja, also es gab...
Ja, also ich bin 28, aber genau. Quasi, ja.
Genau, also es ist, wir haben jetzt auch eine lange Zeit keinen Kontakt gehabt. Ich kenne dich vor allem ja noch sozusagen als Kind hauptsächlich von damals. Haben wir krass viel Zeit einfach aus Familiengründen verbracht. Genau, und wir wollten heute mal so ein bisschen quatschen über Musikbusiness, über auch deinen Konsum, vielleicht auch ein bisschen, wie du mich und Marian früher erlebt hast, als wir angefangen haben zu konsumieren. Aber wir können ja erstmal so anfangen, wie wir quasi immer anfangen. Was ist denn das Erste im Leben, woran du dich so erinnerst?
Boah, okay, ist eine interessante Frage. Das Erste im Leben, woran ich mich erinnere, wahrscheinlich... Wie ich mit meiner Mom irgendwo spazieren gehe.
Okay,
so, sagen, ja, da ist sie wieder die Mama.
Ja, das ist immer die Mama gedacht. Das ist immer schön. Das ist immer was mit der Mama.
Jetzt habt ihr so eine Antwort schon mal bekommen?
Ja.
Das ist so ähnlich halt.
Ja,
ne?
Ähnlich,
das ist
ja.
oft das Thema statt. Ja. Und wie würdest du so beschreiben, wie du groß geworden bist? Nimm uns mal so ein bisschen einfach mit, was so, ja, wie dein Leben so anfing, wer du so bist.
Boah, recht behutsam, würde ich sagen. Ich bin in Zehlendorf groß geworden mit meinen zwei Geschwistern. Mein Dad war viel arbeiten, wenig zu Hause gewesen, eigentlich den größten Teil mit meiner Mom verbracht. Ja.
Meinst du,
das ist meine Kindheit kurz zusammengefasst?
Also so kompakt hat man es auch nicht, ja.
Er ist ein kompakter Typ. Ja. Nee, aber das ist, ja. Aber nee, okay, dann lass mich das erstmal dabei.
Nee, aber ich habe schon eine Frage. Was hast du da mit deiner Mama so gemacht, wenn ihr die viele Zeit, die ihr verbracht habt?
Spazieren gewesen, unterwegs gewesen. Es ist halt meine frühe Kindheit, so genau kann ich mich auch nicht erinnern. Ja, genau, so zu Hause gechillt, sie hat mir was vorgelesen, irgendwann habe ich dann Gameboy gezockt, Pokémon gezockt.
Stimmt,
so.
Du hast unfassbar viel Gameboy gezockt.
Ja, Mann, als Kind, ich war ein richtiger Zocker auf jeden Fall.
Ja, ey, auf jeden.
Welcher Gameboy war das in deiner Generation?
Der OG Gameboy, einfach der Gameboy, tatsächlich. Noch nicht mal Gameboy, genau dieser graue Block.
Noch nicht Color, noch nicht Advanced.
Ja, ich glaube, irgendwann war es dann Gameboy Color, aber ja, so angefangen habe ich mit dem Gameboy Pokémon
von 89, den hatte ich auch.
Ja, der war schon sehr krass.
Pokémon war auch einfach Killer.
Ja,
das war schon mega krass.
Ich finde es manchmal voll faszinierend, wenn ich überlege, ich habe das damals gezockt und ich habe das irgendwie alles verstanden. Ich habe das gezockt, bevor ich mich überhaupt dran erinnern konnte. So, ich, wie habe ich das begriffen, was ich da gemacht habe? Ich konnte nicht mehr richtig reden gefühlt.
Glaubst du, dass, weil ich erinnere mich jetzt doch recht gut, glaubst du, dass du da schon sozusagen so ein bisschen fast schon wie so eine Sucht auch hattest? Weil du hast krass viel gespielt.
Es ist gut möglich.
Ich habe so ein Bild im Kopf, wo du immer diesen Gameboy in der Hand hast.
Es ist auch lustig, dass du das erzählst, weil genau so hast du mir das auch schon mal vor 10 Jahren oder so erzählt, dass du mich als Kind immer in Erinnerung hattest. Ich stand vor dir, hab dir Hallo gesagt, nicht mal hochgeguckt, weil ich die ganze Zeit auf den Gameboy geguckt habe. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich weiß nicht, ob man es da schon richtig als eine Sucht beschreiben könnte, aber ich meine, ich habe es auf jeden Fall schon sehr gerne und exzessiv gemacht, von daher sicher in irgendeinem Maße,
ja. Ja, und du hast ja Also wie gesagt, wir hatten in der Kindheit sozusagen das, ja, mich auch viel mitbekommen. Ich will jetzt mal gleich sozusagen so ein bisschen auf einen springenden Punkt gehen. Und zwar habe ich ja dann als Jugendlicher super exzessiv angefangen, Cannabis zu konsumieren.
Ja.
Und du und war ja da auch immer noch trotzdem viel in deinem Umfeld, habe ja mit deinem Bruder viel konsumiert. Und da würde mich interessieren, inwiefern hast du das bei deinem Bruder und bei mir mitbekommen? Also zu welchem Zeitpunkt auch? Oder was sind da irgendwelche Erinnerungen, die du daran hast?
Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ihr früher extrem viel gechillt habt und ich auch immer mit euch chillen wollte. Und ich weiß, dass das gerade für Mani und natürlich auch, denke ich mal, im Umkehrschluss für dich ein krasses Problem ab irgendeinem Zeitpunkt dargestellt hat. Mhm. Dass, weil ich habe krass zu euch aufgeblickt. So, ihr wart ja wirklich so großer Bruder und Freund vom großen Bruder, beide Familie. Ich habe es übertrieben gefeiert, mit euch zu chillen.
Wie ist der Altersunterschied?
Ich glaube auch 6 Jahre, oder? Okay. So ja. Im...
Das heißt, als ihr mit, was, 13, wann habt ihr diese Cannabiszeit, von der du gerade sprichst?
Ja, so 13, 14 haben wir angefangen, genau.
Warst du 8?
So, genau.
Ja.
Nur um das nochmal so verbildlicht zu sehen.
Ja, auf jeden. Ja. Ja, genau, und dann ich wollte immer extrem viel mit euch chillen und ich erinnere mich auch, ich habe halt zu dem Zeitpunkt gar nicht gepeilt, dass ihr gekifft habt, 0%, aber so rückblickend weiß ich auf jeden Fall, es hat immer nach Räucherstäbchen gerochen. Okay. Und irgendwann musste ich immer gehen. So, und ich denke mal, rückblickend war das dann der Zeitpunkt, wo der Konsum gestartet hat. Aber genau, das sind auf jeden Fall so die ersten Sachen. Aber ich denke, ich war da, ich würde nicht mal sagen zu naiv, aber ich habe...
Du warst als Junge auch.
Ja, als 18-Jähriger weiß man ja noch gar nicht irgendwie, was Konsum in dem Maß ist. So. Von daher, ich habe es überhaupt nicht gerochen.
Aber kam dann sozusagen, es muss ja dann der Punkt irgendwann kommen sein, wo du das auch verstanden hast, wa? Was da passiert ist oder ja auch aktiv... Also kam irgendwann ein Punkt, wo du es aktiv gemerkt hast? Wahrscheinlich war ich da schon aus deinem Leben raus.
Genau, das war der Punkt. Ich habe es irgendwann mitbekommen, so sowohl bei meinem Bruder als auch bei dir. Aber ich glaube, da hat man schon auch familiär gar nicht mehr so viel zu tun gehabt. Also ich glaube, viel ist dann so retrospektive passiert und überhaupt nicht währenddessen so. Mhm. Ja.
Aber weißt du noch, wo du es jetzt sozusagen, als du das erste Mal oder wie es für dich war, als du das erste Mal gemerkt hast, es gibt Cannabis und es passiert in meinem, es wird in meinem Umfeld konsumiert. Hast du da eine Erinnerung oder ein Gefühl irgendwie?
Ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich dann auch so quasi in das Topic reingekommen bin, Cannabis existiert so, es gibt Leute, die kiffen, war ich dann auch schon in dem Alter so. Also klar, so mit 11, 12 wusste man dann auch irgendwie, es sind Drogen und oh, ich werde sowas niemals machen und es ist ganz schlimm, weil es ja auch irgendwie krass verteufelt wurde, trotzdem so. Aber dann ist man ja auch schnell in die Pubertät gekommen. Also ich glaube, bis es für mich dann auch selber interessant wurde und ich selber angefangen habe zu konsumieren, war es ein sehr schmaler Grat und es ging dann sehr schnell, tatsächlich.
Und wie war das so mit dem selber konsumieren die ersten Male? Erzähl mal.
Ultra spannend. Also weiß halt so dieses, als Kind hat man ja oft dieses... Man macht irgendwas Neues und es ist alles sehr magisch, weil es halt so Sachen sind, die man vorher noch nie erlebt hat. Und so je älter man wird, desto weniger solcher Momente hat man ja. Mhm. Und wenn dann halt so, wo man in der Pubertät ist, eigentlich schon alles irgendwie mal gesehen hat und dann so eine neue Substanz in das Leben kommt und einem so ein ganz neues Gefühl gibt, was man halt so 14 Jahre vorher noch nie erlebt hat, hat es halt so was krass Magisches und gleichzeitig auch sowas Verbindendes mit den Leuten, mit denen man das macht. So die ersten Male voll positive Erlebnisse. Man fühlt sich total gut und ist total verliebt in dem Moment und auch irgendwie in die Substanz dadurch, wenn man sich denkt, boah, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich will das immer haben, gefühlt.
Was war denn zuerst da? Alkohol oder Cannabis?
Es kam ziemlich zeitgleich, würde ich sagen. Also ich glaube, so mit 13 habe ich das erste...
Immer wieder fällt dir die 13, ne? Das ist schon verdammt früh, ne?
Oder? Ja, auf jeden. Das ist schon krass früh, auf jeden. Ja, also ich glaube, mit 13 habe ich so die ersten Bierchen getrunken. Ich glaube, so bei den ersten Malen, wo ich konsumiert habe, habe ich 2 03er Bier getrunken und einen krassen Absturz gehabt. Okay, auf jeden Fall sehr peinlich.
Und aber auch wieder das berühmte Beispiel, diese doch negative Erfahrung hat einen ja nicht davon abgehalten.
Ey, tatsächlich nicht so, weil mit zu meinem 14. Geburtstag hatte ich dann, ich war in der Klasse mit einem anderen Kumpel, der ist einmal sitzen geblieben so und der war halt dementsprechend ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener. Zu dem Zeitpunkt macht ja ein Jahr viel aus. Ja. Und er meinte dann so, ey, du feierst deinen 14. Geburtstag, ich kann dir Alkohol besorgen. Und ich habe ihm damals dann, glaube ich, einen Zehner gegeben und er hat mir 2 Flaschen Wodka geklaut.
Ach so, so ein Deal war das. Hat
er auch gesagt, er kauft den für dich. Super Deal.
Er hat sie einfach gerackt. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt natürlich gar nicht, wie konsumiert man Wodka, wie stark wirkt es auch auf einen 13-Jährigen bis dahin. Und ich habe dann ein paar Freunde eingeladen. Ich habe ja im Keller gewohnt damals, wo Mani auch früher gewohnt hat. Und habe so eine kleine Runde gemacht. Meine Eltern waren auch oben so. Und wir hatten diese zwei Wodkaflaschen und hatten halt ein paar Gläser am Start. Und ich habe dann einfach, weil ich es nicht wusste, diesen Wodka die ganze Zeit pur getrunken. Und auch, weil ich nicht wusste, wie schnell das wirkt und wie stark das wirkt, dachte ich so, ich ex einfach die ganze Zeit, weil ich finde es so eklig, aber so kriege ich das einfach runter. Und habe dann, glaube ich, 2-3 Gläser Wodka geext. Und ich war sehr, sehr close von einer Alkoholvergiftung, glaube ich, rückblickend so. Ich war dann nach 2-3 Stunden nicht mehr ansprechbar. Ultra viel gekotzt. Mein Bruder ist dann irgendwann runtergekommen, weil er mal nach uns sehen wollte. Ja. Ist halt voll ausgeflippt, so hat uns die Flaschen weggenommen. Ja. Er hat meine Eltern informiert, die mich dann halt mit Wasser versorgt, irgendwie ins Elternbett gelegt. Also tatsächlich Glück im Unglück so. Aber auch diese Erfahrung, zweite krass schlimme Erfahrung irgendwie, hat mich irgendwie nicht langfristig als Jugendlicher davon abgehalten. Wahrscheinlich auch, weil irgendwie dieser... Ich will es nicht Gruppenzwang nennen, aber wenn man sich irgendwie denkt, so, ey, das machen alle, es ist auch irgendwie cool und es macht ja auch trotzdem Spaß, gut, jetzt weiß ich es besser, hab mein Lehrgeld gezahlt mäßig und dann recht schnell weitergetrunken.
Ja, das ist jetzt doch immer wieder verblüffend, das ist auch in meiner Erinnerung, dass das erste, egal ob es jetzt Cannabis, Zigaretten oder Alkohol war, es war aufgeladen mit diesem Wort cool.
Auf jeden,
Also das kann man ja gar nicht anders betiteln.
Ja, hundertprozentig.
Also mit deinen besten Freunden dann da eins dieser drei Sachen zu konsumieren, mit eins der drei ist ja immer irgendwie dabei am Anfang oder zusammen, dass man fühlte sich wirklich cool. Ja, und das ist natürlich eine Sache, das ist wirklich ein frühes Alter, um das so zu empfinden, aber das ist so sind wir auch alle irgendwie groß geworden, das muss man mal sagen.
Ja, auf jeden, gerade weil man sich ja im Umkehrschluss auch nicht uncool fühlen will und man will ja dann auch dazugehören und nicht eben ausgeschlossen werden, weil man irgendwie der Feigling ist, der nicht mitmacht so.
Wie ist denn das mit Musik? Was gab es denn da für einen Einfluss auf dich und auch auf deinen Konsum vielleicht? Du hast ja, Mani hat ja früher schon mal so Beats gebaut, ne, wird im Freundeskreis auch Leute, die da irgendwie produziert haben und so. Das heißt, du kamst ja sehr früh in Kontakt mit Rap-Musik, auch mit Music Production und so. Was hat denn das für einen Einfluss auf dich gehabt, jetzt, wenn wir uns Konsum angucken? Was hat die Musik da inspiriert vielleicht in dir oder so? Oder, ja, erzähl mal.
Also ich glaube, man kommt auch wieder zum Punkt Coolness zurück, dass natürlich so diese ganzen Rapper irgendwie auch, gerade, ich glaube, da war ich 11 oder so, als das alles losging und ich habe halt voll zu denen aufgeguckt, weil es auch wieder so was Neues, Magisches war und gleichzeitig so was irgendwie Verbotenes, dadurch sehr Spannendes einfach und weiß ich nicht, so auch im Sinne von, die haben ja alle auch viel geraucht und ich weiß auch, ich habe mit meinem Cousin damals auch mit 11 angefangen, dann die ersten Texte zu schreiben, zu rappen und dann haben wir uns, weiß ich nicht, irgendwelche DIN A4 Blätter genommen, da Räucherstäbchen reingebröselt und so getan, als würden wir das rauchen, also teilweise auch so wirklich, aber das hätten wir mit Sicherheit nicht gemacht, hätten wir diesen Einfluss nicht, da bin ich schon überzeugt von und ja, gerade da in der Musik und vor allem natürlich so im Rock- und Hip-Hop-Bereich viel Drogenverherrlichung stattfindet, bin ich rückblickend mir auch ziemlich sicher, dass ich deswegen auch sowas wie Cannabiskonsum, also ich hätte es wahrscheinlich so oder so ausprobiert und gemacht, aber das hat einen noch mehr animiert und angespornt dazu, weil man sich dachte, die machen das auch alle, die reden darüber, es klingt geil, ich will irgendwie dazugehören, ich will ein Teil davon sein, ich will das auch machen.
Nochmal ganz kurz, ihr habt DIN A4 Blätter genommen, habt da Räucherstäbchen reingemacht und die dann angezündet und dann das so gehalten, als wäre das eine Riesentüte.
Richtig, ja.
Und habt ihr, okay, nur um das nochmal, dass ich das so verstehe. Und dann habt ihr Fotos gemacht?
Wir haben das einfach, wir haben uns dann irgendwie, weiß ich nicht,
habt draußen... Habt diese Musik gehört und das war dann das Tool dazu?
Genau, wir haben uns dann einfach cool gefühlt dabei. Also wir haben es dann gemacht und dachten so, jetzt, ja.
Wahnsinn.
Das ist krass, ne? Das finde ich schon ganz interessant.
Sowas habe ich doch nie gehört. Ja. Hat das denn funktioniert optisch?
Absolut nicht. Also weder optisch
hat
noch...
Hat das geraucht dann?
Ja, aber nur nach außen. Also da ist auch nichts, Gott sei Dank, im Mund angekommen.
Ich habe das Räucherstäbchen inhaliert. Das habe ich mir schon... Also war nur so ein optisches Ding.
Ja, aber wir wollten es schon irgendwie machen und wir haben uns auch irgendwie eingeredet, das wird dann irgendwas bringen und wir haben uns dann...
Ach so, wirklich?
Ja, und wir haben uns dann auch eingebildet, so, wir wären dann voll stoned gewesen und so. Also das war trotzdem schon krass, so, dass wir irgendwie diesen Effekt erzielen wollten, ja.
Ah, Wahnsinn.
Und aber in Verbindung halt mit Musik sozusagen. Also es ging da um Musik hören und dabei sozusagen cool sein.
Voll, ja. Wenn ich kurz was dazu sagen kann, weil ich finde auch so rückblickend, ich finde dieses Alter ist über crazy, um mit solchen Sachen anzufangen. Und ich vor kurzem auch ein Gespräch mit einem 11-Jährigen hatte, der mir auch erzählt hat, dass ihm teilweise schon von seinen Kumpels, und das finde ich, heutzutage ist das so krass, weil heutzutage gibt's ja diese Vapes. Ja. Wassermelone, Blaubeere, diese geilen...
Der Elfjährige, den ich auch kenne.
Ihm wurde das halt auch angeboten und ich meinte, ey, und wie sieht's aus? So, hast du das probiert? Und er so, nee. Und ich meinte, ey, geil, macht es mal nicht. Glaub mir, das klingt... Und er war so, ja, ich habe ein bisschen gestruggelt, weil es war Wassermelone oder Blaubeere, ich weiß gerade nicht mehr. Und ich finde das ja so geil. Und ich meinte, ey, Digga, glaub mir, es ist einfach nur, es ist Schrott. Mach's bitte nicht, tu dir selbst einen Gefallen. Du bist ja auch Sportler, du willst ja auch irgendwie sportlich bleiben. Ja. Und da wurde mir das selbst so vor Augen geführt, wenn man aus diesem Alter rauskommt, wie krass jung das tatsächlich ist und wie viel früher das gefühlt auch immer mehr anfängt. So.
Ja. Da ist ja teilweise auch Nikotin drin. Das sind ja nicht alle nikotinfrei, diese Sorten.
Ja,
auch,
ne? Doch, die größtenteils
mit Nikotin machen doch auch dann auch schnell abhängig.
Total, ich glaube, es ist auch ein total überhöhter Nikotinanteil. Zumindest war das dann bei diesen Juuls in Amerika, glaube ich, war das ganz krass. Ja. Das ist echt gefährliches Zeug. Ja. Aber mit dem Alter finde ich es auch echt mega schräg. Weil ich denke ja auch oft, wenn wir darüber reden, 13 ist ja oft das Alter, aber mein Sohn ist halt 13. So, das finde ich halt so, jedes Mal denke ich so, oh mein Gott, zum Glück ist er nicht wie wir. Das ist echt schrecklich.
Ja, was ich auch bei diesen Geschmackszigaretten, nenne ich es jetzt einfach mal so krass finde, ist, damals waren das halt Alkopops. Da gab es dann für die 13-, 14-Jährigen diese süßen Getränke, die haben so geil geschmeckt, du hast es nicht gemerkt. Und das sind jetzt halt diese Vapes, weil eine Kippe schmeckt 100%, die schmeckt eigentlich, wenn du die erste Kippe raust, schmeckt sie so oder so übel scheiße so. Ja. Und jetzt hast du diese geilen Geschmäcker und kannst es dadurch ausgleichen und wirst dadurch wahrscheinlich langfristig trotzdem, ja, nikotinabhängig so.
Ja, krass beängstigend. Okay, also ihr habt dann da gechillt mit DIN A4 Blättern gefüllt mit Räucherstäbchen, die entspannt geraucht habt, während ihr an coole Musik gedacht habt, das ist nicht schlecht. Oder vielleicht doch. Wie ging es dann bei dir, die Entwicklung weiter? Hast du auch Kontakt zu harten Drogen gehabt? Wenn ja, wie ist das passiert? Hat es auch mit Musik wieder zu tun? Ich werde so ein bisschen mal einen Fokus auf Musik, weil du halt Musiker bist, so, das ist nicht interessant, ja.
Der Einstieg zu so härteren Substanzen kam gar nicht so viel später. Ich glaube, das, also schon ein paar Jährchen sind vergangen, aber ich glaube, das war dann so mit 16, 17, würde ich schätzen. Okay. Und das war damals auch eine einmalige Sache. Das war Amphetamin, Speed. Mhm. Das war dann damals wieder so, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich und ein paar Kumpels da rangekommen sind. Irgendjemand hat das am Start und es war dann so, ey.
Es ist ja auch Berlin, es kreuzt dann auch deinen Weg irgendwann. Du kannst da nichts machen.
Du kommst ja gefühlt wirklich nicht dran
irgendwann
vorbei.
Irgendwann bist du in einer Situation, wo es einer hat.
Ja, auf jeden.
Und dann stehst du da, musst überlegen, bin ich jetzt dabei oder nicht?
Ist so, ja. Voll. Ja. Und damals war das halt auch für uns so eine Situation, dieses, man hat gefühlt, jetzt mit Alkohol, Kippen und Cannabis hast du erstmal wieder alles erlebt. Und dann kommt wieder diese neue Substanz und es hat wieder dieses magische, neue irgendwas, was du vorher noch nicht kanntest. Mhm. So, das, wir waren dann auch total begeistert, aber irgendwie hat sich das dann, weiß ich nicht, war dieses Runterkommen damals für uns, wir waren ja trotzdem noch Kids irgendwie. So, ich meine, klar, mit 17 ist man schon ein bisschen älter, aber du bist halt noch, du bist halt noch ein Kid trotzdem irgendwie. Ja. Dann ist man runtergekommen und uns ging es einen so krass scheiße und wir waren super nervös und es hat eigentlich so diese anfängliche krasse Euphorie hat sehr schnell nachgelassen und dann waren wir so, boah, es hat uns erstmal den totalen Upturn gegeben. Und ich glaube, dann war ich auch erstmal wirklich für einige Jahre so, dass ich gesagt habe, ich will mit allem außer Alkohol und Cannabis nichts zu tun haben und Nikotin. Hab aber dafür gerade so ab 15, 16, was ja auch dann wieder recht früh ist, schon auch angefangen, regelmäßig Cannabis zu konsumieren und auch angefangen, alleine zu konsumieren. Ah ja, und das ist damals auch so, hat sich so entwickelt. Vorher war Cannabis für mich immer so ein gesellschaftliches Ding und so ein Gruppending. So, alleine habe ich auch gar keinen Sinn darin gesehen. Aber so ein, zwei Kumpels von mir, mit denen ich halt auch gechillt habe, die haben halt auch, die waren in meinem Alter und die haben halt auch alleine gekifft. Und dann hatte ich irgendwann meinen Zehner zu Hause und war so, okay, wenn die das machen, es muss ja irgendeinen Effekt haben, will ich das auch mal machen. Und so ist dann tatsächlich...
Wie war das dann das erste Mal alleine? Kannst du dich da noch erinnern? Also das ist schon ein entscheidender Moment auch.
Tatsächlich größtenteils positiv. Und ich glaube, das war auch so ein Teil dieser negativen Spirale, weil das Einzige, was schlimm war, war dieses, ich habe ja noch zu Hause gewohnt, diese Paranoia, dass man halt gebastelt wird.
Ja.
Aber an sich, ich habe abends in meinem Zimmer gechillt, eingepafft, halt auch im Keller, wo man dann trotzdem ein bisschen ungesehener ist.
Ja.
Gerade wenn die Eltern pennen, mir irgendwas Lustiges angeguckt oder eine Serie oder was gezockt. Mhm. Das war lustig, aber hat halt dann recht schnell eben da reingeführt, dass ich ziemlich schnell angefangen habe, jeden Abend zu buffen und auch immer was da haben wollte. Und da hat sich so schon dieser...
Das ist interessant, ne? Dass man dann gar nicht mehr ohne das den Abend... Also du kannst dann nicht mehr ohne das... Ich kenne das auch, ich habe auch ab und zu Hause, aber ich hatte sehr starke Paranoia auch mit meinen Eltern. Aber dass man auch da schnell in so einem Modus ist, wo man denkt, ey, ich brauche das jetzt.
Ja, Mann. Und
sonst kann ich nicht entspannen.
Ja, wo auch schnell so dieser erste Suchtdruck sich entwickelt, dass man sich denkt, okay, fuck, ich habe jetzt nur noch einen Fünfer... Ich muss eigentlich schon wieder los, mir was Neues holen, weil sonst kann ich morgen schon dieses Vorausplanende, man richtet den Tag danach, ich muss mir jetzt was holen, sonst kann ich morgen nicht kiffen, so.
Ja, und das mit 16 oder so, ne? Also ist ja, was man da schon für Stress hat auch. Ist ja Stress.
Auf jeden auch diese stundenlang auf irgendwelche zwielichtigen Ticker warten, in der Hoffnung, dass sie doch noch kommen und jo, ich bin in einer Stunde da und man wartet da und denkt sich so, auch währenddessen, warum mache ich das eigentlich?
Ja.
Warum kann ich nicht einfach nach Hause gehen und pennen gehen, aber
hast du jemals, du bist ja jetzt nicht abhängig, ne, richtig? Wenn ich es richtig verstehe, du bist von keiner Substanz richtig abhängig geworden. Richtig. Dazu kommen wir ja heute noch im Verlauf der Sendung. Hast du trotzdem, wenn du einen Händler angerufen hast, hast du jemals abgesagt? Oder hast du immer gewartet, bis der kam, egal wann er kam? Oder hast du diesen Bestellprozess auch schon mal abgebrochen? Das interessiert mich.
Ich habe eine lustige Story dazu tatsächlich. Ich hatte das einmal... Und das war in der Schulwoche. Ich glaube, da war ich auch, müsste ich 16 gewesen sein. Und ich habe mich mit einem Kumpel getroffen und wir wollten bei mir chillen, ein Puffen, hatten aber nichts. Und wir haben einen Ticker angerufen, der meinte, er kommt Krummelanke, U-Bahnhof. So. Und wir haben uns da hingesetzt, Kippe gedreht, geraucht, bisschen gequatscht, gechillt und gewartet. Haben eine Stunde gewartet und der Typ war dafür bekannt, dass er krass unpünktlich und unzuverlässig ist.
Auch schon toll, dafür bekannt zu sein.
Ja.
Okay, kennst du jemanden, der bekannt dafür ist, pünktlich zu sein?
Okay, die Gegenfrage.
Ja.
Und erste Stunde gewartet, er hat gesagt, ich bin in 10 Minuten da. Oh. Zweite Stunde gewartet und ich war schon so, ey, Bro, ich muss morgen in die Schule. Du auch? Wenn der jetzt erst kommt und wir dann noch ein paar von chillen wollen, dann ist es, weiß ich nicht, 2 Uhr morgens oder so. Geht zeitlich gar nicht. Und er war aber so, nee, ich habe ja 2 Stunden gewartet, ich bleib auch jetzt.
Ja. Ja, ja, ja.
Und ich bin dann irgendwann reingehauen, war auch recht nah Fußweg zu meinem Zuhause, bin nach Hause gelaufen. Irgendwann kam dann der Ticker, hat meinem Kumpel das gegeben und 5 Minuten später sind halt Zivis angekommen und haben meinen Kumpel verhaftet, weil sie irgendwie dachten, er wäre der Ticker oder die dachten, die wären an der Quelle. Ihm wurde dann das Handy weggenommen. Ich weiß nicht, ob er auch die Nacht
richtig lang geht. Richtig beschissener Abend.
Richtig, ja.
Übertrieben. Ja, und ich war so krass froh, dass ich reingehauen bin.
Du hast die richtige Entscheidung getroffen, ja, auf jeden Fall.
Gut, aber du hast gerade schon im Intro gesagt, das war das einzige Mal, wo du dann den Vorgang abgebrochen hast.
Ja, also, ja, ist richtig.
Auch als Nicht-Abhängiger war man dann, wenn man bestellt hat, hat man das dann auch durchgezogen. Ne?
Ja,
da sieht man auch mal die Kraft der Substanz dann auch. Auch bei
total,
dir.
Total, ne? Ja. Obwohl ich trotzdem schon behaupten würde, zu dem Zeitpunkt war ich auf jeden Fall abhängig. Also, also vielleicht...
Hast du täglichen Konsum gehabt da? Mehr oder weniger?
Mit Ausnahmen, ja. Also okay. Ich habe schon, wo ich konnte, habe ich eigentlich abends einen geraucht.
Wie man halt sozusagen als dann von den Kiffer halt sozusagen dann lebt als
Jugendlicher. Ja, genau. Klar, so gerade dieses, am Abend muss eigentlich ein Joint sein, sonst kann ich nicht pennen oder penne richtig scheiße, so auf diesem Modus schon.
Und das war in deinem Freundeskreis auch quasi gang und gäbe. Das,
absolut.
Also du musstest die suchen, die nicht Cannabis konsumieren, oder?
Ja, voll. Obwohl ich da auch immer so 2 Freundesgruppen hatte. Ich hatte einmal so eine Freundesgruppe, mit der hat man konsumiert, ist man rausgegangen und dann die Freundesgruppe, die so, ja, Fußball gespielt hat, Instrumente gespielt hat, die so ein bisschen ruhiger war und die Freundesgruppen haben sich auch untereinander nicht so krass gut verstanden, sodass ich in gewisser Weise auch so ein Doppelleben gefühlt habe irgendwie.
Ah, okay.
Weil ich so auch trotzdem immer auf beiden Hochzeiten gleichzeitig getanzt habe.
Und hat sich der Konsum, wie hat er sich ausgewirkt auf dein Leben und auch auf deine Leidenschaften?
Also rückblickend, es gab dann so eine Phase so mit Anfang 20, da habe ich schon sehr stark Cannabis konsumiert und auch sehr regelmäßig. Ich habe nebenbei gejobbt, habe eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht. Aber ansonsten habe ich kaum was gemacht, außer so, also da war es wirklich jeden Tag. Ich habe jeden Tag geraucht.
Und da bist du ja schon 5 Jahre lang am Cannabis konsumieren. Ne?
Total, also, ja.
Und krass da, lange Zeit. Ne?
Und da fing es auch schon an, dass es mir eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich bin so ein Mensch, in mir hat Cannabis immer krass starke Paranoia getriggert. Ich glaube, ich habe das eh so, ich habe eine Veranlagung dafür, aber Cannabis hat diesen Schalter fast immer umgeschaltet und ich konnte mich überhaupt nicht entspannen. Ich saß zu Hause.
Erzähl mal eine klassische Paranoia-Situation, die dir als erstes einfällt.
Also so, es gab immer zwei Fälle eigentlich. Die erste ist, die so völlig absurd ist, wo ich dann auch jeden Morgen aufs Neue dachte, ey, was ist los mit dir, warum checkst du es in dem Moment nicht? Nämlich, ich rauche ein, werde high, so, und denke, draußen ist irgendjemand. Jetzt will jemand einbrechen. Ich stehe am Fenster, Herz rast, so, ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen, so.
Ohne Ende.
Und zitternde Hände und völlig irrational, also völlig sinnlos. Und dann wache ich auf am nächsten Morgen, denke mir, ja, das ist ja völlig albern gewesen, rauche am Abend ein und habe dieselbe Situation wieder. Und das dann wirklich, und die zweite Situation, und das war der Punkt, wo ich dann auch tatsächlich aufgehört habe, regelmäßig zu konsumieren, wo ich dann auch erstmal gar nicht mehr konsumiert habe. Jetzt, weiß ich nicht, ist, ich kann es an einer Hand abzählen, wenn ich überhaupt, wie oft ich in einem Jahr konsumieren würde.
Ja, ja.
Aber für mich war der zweite Step, der war vor 3 Jahren ungefähr. So, und das war, dass ich jeden Abend über Wochen gedacht habe, ich kriege einen Herzinfarkt. Das war,
also Todesangst.
Oh, ja, Gott. Jeden Abend. Ich habe ich habe konsumiert. Wenn ich dann intoxikiert war, lag ich irgendwann im Bett und mein Herz hat gerast. Und ich habe mir dann immer diese Brustschmerzen eingebildet. Ja. Und ich dachte, ich sterbe. Teilweise auch so, dass ich dann meine Schwester angerufen habe und gesagt habe, ey, wenn du in der Nähe bist, ich glaube, mir passiert so gleich krass. Was. Das war einmal und das war dann auch so einer dieser ausschlaggebenden Momente, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft nicht richtig. Ja. Weil gerade Cannabiskonsum ist ja auch eigentlich dafür bekannt, um dich zu entspannen, um runterzukommen. Das ist ja so der Hauptgedanke, warum du es eigentlich machst. Und ich lag wirklich über Wochen jeden Abend im Bett und dachte, ich sterbe. Und irgendwann dachte ich mir, was, ey, Juli, was ist das für ein warum machst du das? Das ist doch so, es ist aber so dir, paradox.
Dir war klar, dass es durch den Konsum kommt.
Auf jeden Fall.
Und ja. Was ist es, also ist mir klar, dass du das jetzt nicht richtig beantworten kannst, aber warum, was ist mit uns los, dass wir solche Erlebnisse haben und am nächsten Tag wieder konsumieren? Warum macht man das?
Also ich denke zum einen die Gewohnheit, weil man so drin ist, weil es auch erstmal schwierig ist, ohne auszukommen. Aber ich glaube auch trotzdem, weil man im Hinterkopf dann immer wieder diese magischen Momente hat, mit denen man das verbindet. Das kriege ich oft mit.
Die Jagd von, nach den ersten Mal.
Ja, ne? Mann, genau. Ja. So, ich kriege das mit von Kumpels, die haben dann mal aufgehört für 3-4 Monate und sagen dann, oh, aber jetzt, wenn Sommer ist und ja, oh, diese geilen Momente, da werde ich dann schon mal einrauchen. Und die sind dann ganz schnell wieder drin in diesem alten Game. Ich glaube, das ist es oft, dass man eben diesen magischen ersten Momenten wieder hinterherjagt, was ja auch irgendwie so Parallelen zu so einer toxischen Beziehung aufweist, die am Anfang total schön ist. Irgendwann hat es gar nichts Schönes mehr, es ist nur noch furchtbar so, aber man will immer wieder diesen Erstzustand herstellen und das dann auch unter Opfern, die man selber bringt dafür so.
Was glaubst du, retrospektiv, um mal so die Timeline anzugucken, nach welcher Zeit, jetzt bleiben wir mal beim Cannabiskonsum, waren eigentlich die schönen Momente nicht mehr regelmäßig da? Also nach welcher Zeit würdest du rückblickend sagen, war es eigentlich nicht mehr schön? Und du hast trotzdem weiter konsumiert, das ist immer interessant.
Ich glaube tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich es regelmäßig gemacht habe. Also ich bin mir rückblickend also
sehr
ziemlich
schnell dann auch.
Ja, voll. Also ich bin mir rückblickend ziemlich sicher, dass diese lustigen, tollen Momente, die waren ab dem Zeitpunkt dabei, wo es halt Norm geworden ist. Weil dann war es ja auch nichts Magisches mehr. Ja. Dann war die Abhängigkeit da und dann war es nur noch beschissen, wenn es gefehlt hat. So, und ich glaube...
Ja, das ist fast die Definition von Abhängigkeit. Ne? Ja,
also, auf jeden.
Das ist ja der Wahnsinn. Also, sprechen wir ja von Monaten.
Ja.
Wo du eigentlich sagst, boah, jetzt macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Also retrospektiv.
Ja, genau. Ich würde so sagen, halbes Jahr bis Jahr hat es gedauert.
Ist doch wahnsinnig, wie schnell. Ne?
Ja, total.
Ich finde es auch krass. Ich finde es auch super wichtig, was du auch sagst, dass das wirklich so ist, dass ja dann irgendwann halt es nur noch Kacke ist, wenn man halt nichts hat, aber es ist halt auch nicht besser, wenn man dann was hat, aber dann ist es halt normal sozusagen. Ja, dann fühlt man sich so wie normal. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel des Ganzen und völlig absurd.
Aber das ging mir ja nicht anders mit Kokain. Ja, also ich muss immer weiter konsumieren, um einen Zustand zu haben, von dem ich denke, dass es auch nach 10 Jahren, ich habe ja 15 Jahre konsumiert, habe ich auch die Hoffnung gehabt, tief in mir, dass ich jetzt nochmal so einen Abend habe wie in den ersten Monaten. Aber schon wissend nach 10 Jahren, dass es ja nie wieder passiert ist.
Auf jeden.
Und ich Leute beklaue, lüge, meine Familie verlieren kann.
Ja.
Aber das spielte dann keine Rolle. Das ist, da sieht man auch wieder, ne, John sagt gerne krankhaftes Verhalten, deswegen ist es auch eine Krankheit. Weil man macht ja viele Sachen, wo man sagt, ey, das ist nicht gut. Für dich selbst nicht und für andere auch nicht. Ne?
Ja, gerade auch in diesem Wissen, dass man ja eigentlich selber auch weiß, dass es irgendwie, dass man sich selbst und seinem Umfeld irgendwie schadet und trotzdem.
Wie war das bei dir mit Scham oder Lügen zum Ende dieses Konsums? War das irgendwie auch, also fühltest du dich, warst du auch mal traurig oder was hat das mental mit dir eigentlich? Hat dich das belastet?
Schon in gewisser Weise, weil gerade so in meinen anfänglichen 20ern, wo ja dann so der Cannabiskonsum nochmal aufgequollen ist, da haben die meisten in meinem Umfeld schon nicht mehr konsumiert und die fanden das auch größtenteils uncool und die haben gesagt so, ey, du chillst nur zu Hause, komm mal raus, so, so, und es war immer so ein bisschen mit Scham behaftet. Rückblickend hat mir das aber auch ein bisschen geholfen, das noch eher sein zu lassen, weil ich gemerkt habe, so gut, bei den meisten ist der Zug eh schon abgefahren, ich bin irgendwie noch der Einzige, der das macht. Es wird mir auch von außen viel vermittelt, dass es eigentlich nicht cool ist und man auch viel dadurch an Zeit verlieren kann, die man irgendwie sinnvoller nutzen könnte. Deswegen, ja, ich habe es dann, aber auch in dieser Zeit, bevor diese Einsicht kam, das dann viel heimlich gemacht und probiert, dass ich es andere gar nicht mitkriegen lasse. Und
auch Kumpels, ja, also dass diese, weil es ja auch was eine spezielle Situation war, wann sonst verheimlicht man Dinge vor Freunden, also die jetzt nicht irgendwie ultra persönlich sind, sondern halt sowas. Das ist verrückt, was man in so einer, dass man sich dann so verhält einfach.
Total. Ja. Ist ja auch eigentlich so widersprüchlich. Gerade die Leute, die man sonst immer ins Vertrauen zieht, dann aktiv anzulügen, um sich selber eine Blöße nicht zu geben.
Das ist auch eine Spezialität der Suchterkrankung, dass man genau diese Leute dann dem anlügt.
Ja. Ja. Die Substanzen sind ja dann auch wieder ein anderer Freundeskreis sozusagen.
Andere
Beziehungen, die man führt irgendwie. Ja. Und jetzt noch auf andere Substanzen bezogen, gab es bei dir problematischen Konsum auch bei anderen Dingen oder bist du da mal so ganz gut durchgeschlittert irgendwie?
Ja, hast du den Teufel Kokain mal getroffen?
Ja, auf jeden Fall. Habe ich getroffen. Das hat so blöderweise auch recht spät, wo man sich eigentlich denkt, so in den anfänglichen Mid-20s, ich sag mal so um die 24 rum, wo man sich denkt, man hat eigentlich diesen Step schon überschritten, dass man da noch reinkommt. Ich mache der Person keinen Vorwurf. Mir wurde es damals auf einer Party angeboten von einem bekannten Freund so. Und das hat sich dann schon recht schnell entwickelt, weil da auch diese Euphorie da war, wieder halt dieses magische Neue, aber auch gleichzeitig wirklich bei keiner Substanz, die ich vorher probiert und konsumiert habe, diese krasse Gier, die sich entwickelt. Ey, dieses krasse... Es nimmt so ein Teil im Kopf ein und...
Ich sage immer Endgegner. Also,
auf jeden,
Also aus meiner Perspektive. Ja, das.
Ja, und bei mir hat sich das dann...
Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Nochmal kurz die Gier. Na, wie war das nach Erstkonsum? Hast du sofort sowas gespürt wie, boah, ich will nochmal?
Nach dem ersten Konsum gar nicht. Okay. Ich glaube, das hat sich dann so über die... Es ist dann immer mal wieder vorgekommen, auch unregelmäßig auf Partys.
Ja.
Und aber so, man hat's gemerkt, von Konsum zu Konsum. Bei der ersten Party war es dann nur ein einmaliger Konsum. Mhm. Bei der zweiten Party hat man dann schon mehrfach konsumiert. So, und
bei der dritten Party wäre es cool, wenn es heute dabei ist.
Genau, irgendwann fängt man dann an, man freut sich auch drauf. So, für mich war das immer für mich war es nie alleiniger Konsum, aber es war immer dieses. Am Wochenende wäre es schon geil, wenn es dabei ist. Und man freut sich dann auch schon aufs Wochenende wegen dieser Substanz.
Ja,
ja, ich finde, das ist schon...
Das war auch mein Anfang,
ein erschreckendes Ausmaß irgendwie. Und irgendwann war es dann wirklich so, dass es gefühlt jedes Wochenende, meistens dann nur einmal am Wochenende, aber dass es schon so war, okay, Freitag oder Samstag wird konsumiert. Und da freut man sich drauf, auch mit ein, zwei anderen Leuten. Das hat sich dann auch...
Hast du auch eingekauft dann?
Ab irgendeinem Zeitpunkt. Für mich war es immer, die erste Regel war für mich immer, ich werde mir niemals selbst was kaufen. Ich will nie eine Nummer, sondern ich werde immer nur mein Geld dazugeben und dann kann ich ein bisschen mitkonsumieren.
Ja.
Die Regel hat dann, glaube ich, ein halbes Jahr, wenn überhaupt ein Jahr gehalten. Dann hatte man die erste Nummer. Ey, gerade heutzutage über Die Apps und so, es ist ja crazy. Also ich habe da auch letztens mal mit einem Bekannten drüber geredet, dass er meinte, du hast ja im Grunde in Berlin überall, jederzeit, egal zu welcher Uhrzeit, die Möglichkeit, ja, dir was.
Das ist wirklich, ich habe ja die Zeit mitbekommen, wo man noch introduced wurde zum Fahrer und dann musste jemand dabei sein, der den schon kennt und so. Das war also sehr, sehr, also wenn man eine Nummer hatte, war man, hat man dann auch so im Club, also ich kann was, so cool, auch noch diese Coolheit dann.
Hatte schon noch was Elitäres sogar, weil man so der Besondere war, der die Nummer hatte.
Muss man tatsächlich sagen, also ich habe ja eine Nummer und ich habe das dann auch gespielt, intoxikiert, habe das auch geowned so, habe auch Leuten geholfen dann, also richtig, also bitter. Und dann habe ich natürlich das auch mitbekommen, dass es jetzt ist es wirklich 24/7, es spielt keine Rolle, was natürlich, also Tages-, Uhrzeit, Wochentag, was natürlich die letzten Jahre meines Konsums auch eine Katastrophe war, weil ich dann auch wirklich immer wieder neue Leute kennengelernt habe, die dann auch erste Angebote, dann zahlt man da 3-4 Mal und dann kann man da auch anschreiben, also diese schiere Verfügbarkeit an Händlern hat bei mir auch sehr viele Schulden verursacht und all diese Dinge, ne? Aber es ist verrückt, wie du das auch beschreibst, wie schnell man dann auch was kauft, ne?
Total, ja. Was hat denn, du hast ja da die ganze Zeit da auch schon immer Musik gemacht nebenbei, wa? Mhm. Was hatten denn die Sachen, die du da erlebt hast, auch diese Begegnungen mit neuen Substanzen, dann Kokain zum Beispiel, oder auch dein früherer Cannabiskonsum, was hatte das alles für Einfluss auf deine Kunst, die du machst?
Also ich würde behaupten, Kokain hatte wahrscheinlich am wenigsten Einfluss auf meine Musik oder generell auf Kreativität. Im Gegenteil, weil ich fand, ich war, wenn man intoxikiert war, dadurch, dass ich es eh nur in so Party-Momenten gemacht habe, ist es für mich nie Hand in Hand gegangen. Das war bei Cannabis schon ganz anders, weil ich finde, man sagt ja auch immer, ja, dann wirst du kreativer und dann kommst du auf neue Gedanken. Und das war eben auch wieder so einer dieser Momente, denen man hinterherjagt, dass ich mir am Anfang so ein paar Mal auf Cannabiskonsum so krasse Ideen und Geistesblitze hatte. Und ich dann dachte, ja, wenn ich konsumiere, dann führt das halt immer dazu, dass ich kreativ bin. Und auch dann wieder, dann rutscht man wieder in diesen regelmäßigen Konsum. Und dann hat es gar nichts mehr gebracht. Dann hat es eher die Kreativität blockiert. Ja. Und deswegen, weiß ich nicht, für mich war das anfänglich ein Tool, bis ich gemerkt habe, es erfüllt für mich den Zweck nicht mehr, Cannabis, um kreativ zu werden.
Ganz wichtig, dass du das sagst, weil es ja immer wieder großer Punkt ist, oh, ich werde kreativer durch jegliche Substanzen. Im Endeffekt wahrscheinlich doch immer ein Trugschluss, ziemlich sicher.
Und wahrscheinlich auch immer dieser erlaubnisgebende Gedanke, dass man sagt, eigentlich habe ich Bock zu konsumieren, aber ich müsste eigentlich jetzt was Kreatives machen. Komm, dann werde ich kreativer. So dieses,
stimmt, ja voll. So, klar. Und wenn es jetzt darum, also gut, jetzt ist es jetzt bei der Kreativität, und wenn es jetzt aber darum geht, hast du auch Texte geschrieben, hast du auch Texte über Drogenkonsum geschrieben und so?
Ja, teilweise. Also ich habe einen so einen Reggae-mäßigen Song über Cannabiskonsum geschrieben.
Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Das ist
lustig. Das weiß ich nicht, würde ich heute nicht mehr machen. Und es gab dann einen Vorfall in einem der erfolgreicheren Songs von mir. Man muss ja dazu sagen, ich bin ja jetzt kein großer, erfolgreicher Artist, so, sondern ich bin ja immer noch ein...
Aber vielleicht der bald. Nexus 777, bitte auschecken.
So, ich meine... Nee, aber da habe ich einen Zeilenabschnitt geschrieben, der halt wirklich explizit auch um Kokainkonsum ging. Ich hatte dann so eine Erfahrung, so ein Erlebnis mit der Tochter meiner Cousine und die ist, glaube ich, die müsste 8, 9 gewesen sein. Und die hat mir halt mal gesagt, dass sie meine Musik verliebt und hat mir dann auch so einen Song vorgesungen von mir, der war halt auch ein softerer Song so, da war jetzt auch nicht problematisch. Aber da habe ich das erste Mal angefangen, so ein krass schlechtes Gewissen zu bekommen, weil ich mir dachte, okay, ich weiß, wie beeinflussbar ich in diesem Alter war, gerade so vor Pubertät und dann die Pubertät. Und wenn ich mir denke, weiß ich nicht, rückblickend denke ich mir, diese Zeile hätte nicht sein müssen, weil die hat den Song jetzt auch nicht so rund gemacht, dass ich gesagt hätte, der Song lebt von dieser Kokainzeile. Aber ja, es hat in mir dann doch recht viel Schamgefühl ausgelöst, weil ich mir dachte, boah, ich weiß halt, was das in Menschen verursachen kann. Und ich will eigentlich nicht die Verantwortung tragen, irgendjemanden auf solche Gedanken zu bringen. So.
Du hast also ich fasse mal kurz zusammen, da doch einiges ausprobiert und vieles war dann auch regelmäßig dabei. Wie ging es jetzt so weiter jetzt mal all over substanztechnisch? Hast du die, wie sitzt du heute hier mit den Einstellungen zu den Substanzen und wie war quasi dieser Weg von wo wir eben drüber gesprochen haben bis jetzt? Wie hat sich das verändert bei dir?
Ist ein ziemlich großer Sprung. So, ich würde auch trotzdem behaupten, ich bin immer noch mittendrin, aber für mich war das Ganze ein recht großer Prozess. Gerade weil so von 16 bis Mitte 20 habe ich bis auf so ein, zwei richtig krasse Substanzen eigentlich alles ausprobiert und war auch sehr offen dem Ganzen gegenüber und habe das auch nie, ich habe mir das immer auch so gut geredet mit, ja, ich bin
Künstler.
Ich bin Künstler, exzessive Person, ich bin offen für Bewusstseinsveränderungen. Und in diesem Zuge habe ich viel ausprobiert, aber am Ende war es halt doch das Kokain, was so diese Endstation war. Dadurch, dass es dann auch, wie gesagt, nie so eine tägliche Regelmäßigkeit hatte, aber dann schon über einen Zeitraum von ein, zwei Jahren jedes bis jedes zweite Wochenende stattgefunden hat. Und das natürlich auch mein Umfeld mitbekommen hat. Meine Family hat das auch mitbekommen.
Okay, wir haben die darauf verrückt.
Ich weiß nicht, wer aus meiner Family es aktiv mitbekommen hat und wenn nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel meine Geschwister haben es mitbekommen und die fanden das nie gut. Die haben.
Hast du dich verändert durch diesen Konsum, der regelmäßig, auch wenn am Wochenende, aber hast du was gespürt in dir, eine emotionale Kälte zum Beispiel?
Es ist schwierig, das so reflektiert zu sagen. Ich selber würde behaupten, nein, aber vielleicht habe ich das ja auch während dieser Entwicklung, während des Konsums ganz anders wahrgenommen als die Leute in meinem Umfeld. Da müsste ich tatsächlich meine Family zu fragen, wie die das sehen. Gerade meine Geschwister, die haben das mitbekommen und die haben mich nie oder selten aktiv drauf angesprochen und mir gesagt, ey, das ist scheiße, lass das mal. Aber man hat immer gemerkt, wenn dieses Topic aufgekommen ist oder auch nur so im Entferntesten, dass auf einmal so eine drückende Stimmung da war, dass man gemerkt hat, die machen sich auch einfach krasse Sorgen so. Gleichzeitig auch meine Partnerin, die das auch mitbekommen hat. Zu der Zeit waren wir noch nicht zusammen, aber wir haben uns zu der Zeit kennengelernt und sie wusste das halt auch. Und sie hat immer gesagt, dass das für sie nicht geht. Und sie mir auch gesagt hat, wenn sich das so entwickeln würde, während der Partnerschaft, dass ich das wieder machen würde, dass es dann keine Zukunft geben könnte. Gerade durch die Partnerin und die Familie dieses krasse Schamgefühl war. Irgendwann auch hat es ja dieses besondere Magische verloren und dann war es einfach nur noch gang und gäbe. Das war dieser eine Punkt, der für mich so ein Wendepunkt war, dass ich gemerkt habe, okay, ich schaffe es auch einfach geistig nicht, das allen Leuten so krass zu verheimlichen, weil daran gehe ich kaputt so.
Ja, ja.
Zum anderen aber, ich ein krasser Hypochonder bin und ich alleine ja schon während meiner Cannabiskonsumphase oft dachte, ich sterbe.
Ja, aber dein Herz hat da jetzt auch viel geschlagen, ne?
Exakt, ja. Exakt.
Und Paranoia war auch nicht ohne wahrscheinlich.
Interessanterweise nur bei Cannabis. Ah, okay. Also das bei keinem anderen Konsum hatte ich das so wie bei Cannabis, liegt aber wahrscheinlich auch an dem Setting. So, wenn ich es immer nur
bei jedem ganz individuell. Ja,
ja voll. Nee, aber dadurch.
Paranoia wäre jetzt nicht ungewöhnlich bei Kokain auch.
Glaube ich, ja. Habe ich auch in meinem Umfeld von ein paar Leuten so erlebt, dass das so stattgefunden hat. Bin ich Gott sei Dank von verschont geblieben. Wie gesagt, ich hatte halt auch das Glück, dass ich nie in diesen täglichen Konsum abgerutscht bin, so. Aber genau für mich war es meine Gesundheit, dass ich irgendwann, ich bin leidenschaftlicher Sportler, mir liegt auch viel an meiner Gesundheit und dadurch, dass ich diese Paranoia mal hatte, dass ich einen Herzinfarkt bekomme, dachte ich mir, okay, ich kann ansonsten gar nicht entspannt weiterleben, weil ich irgendwann entweder durchdrehe oder weil ich es mir gefühlt so lange einrede, bis es dann wirklich passiert. Ja. Das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, für mich hat Kokainkonsum immer mit Alkohol stattgefunden und wenn ich trinke, dann habe ich Lust zu konsumieren, Suchtgedächtnis wird aktiviert, wenn ich dann noch im falschen Umfeld bin, dann kann ich nicht Nein sagen, bleibt für mich nichts anderes übrig, außer zu sagen, ey, Jungs, sorry, viel Spaß, ich kann nicht mit, so ich.
Das hast du ganz straight dann durchgezogen.
Musste ich machen, weil
mega stark.
Ja, musstest du machen, ist einfach gesagt, ja, aber das ist, was die meisten ja nicht schaffen.
Also, dass du aus all deinen Schilderungen, dass das dann für dich, wo zu sagen, ey, wenn ich weitermache, lande ich noch bei täglich, so klingt das jetzt, also, diese, das, ich meine, das dahin führt es ja.
Ja, ja,
total. So oder so. Und das da finde ich mich richtig stark gerade.
Das ist krass, ne? Ja. Ich auch, ja.
Dankeschön. Das heißt aber auch, du hast den Alkoholkonsum ja dann krass auch verändert, damit du nicht in diese Lustgedanken kommst, ne?
Total, weil für mich, es fing wirklich, ich habe 2 Bierchen getrunken, irgendwo mit der Family oder so, auf entspannt.
Und,
so
einem,
und ich war direkt, oh, es ist da. Ja, okay, fuck. Ja. Und es ist jetzt auch kontinuierlich da.
Ja,
ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe schnell nach Hause, dusche mich ab, trinke viel Wasser und gehe pennen oder so.
Ja, ja.
Oder ich rufe jetzt Kumpels an, sage, jo, wollen wir was starten? So, komm, lass noch ein, so dieser, dieser Prozess. Es ist ja dann auch immer nur ein Anruf entfernt gefühlt. Und,
das ist das Schlimme.
Ja. Ich glaube, mir hat es dadurch halt tatsächlich durch den Sport sehr geholfen, weil ich gesagt habe,
was machst du für Sport?
Kraftsport und Ausdauersport. Ich gehe einfach, ich gehe pumpen, ich gehe laufen, also wirklich jetzt nichts Anspruchsvolles, einfach stumpfes Training.
Man kann mal den HörerInnen sagen, du siehst gut aus. Also das sieht gut aus, ja.
Nee, und für mich war das dann halt auch gerade zusätzlich mit der Partnerin, wusste ich halt gut, dann gehe ich jetzt nicht mit 1-2 Kumpels und einem Haufen voller fremden Leute irgendwo feiern und konsumieren, sondern ich gehe dann zum Sport, dann chill ich mit meiner Freundin oder mach Mucke oder koch mir was Geiles zu essen.
Und lebst.
Ja, und für mich war dieser Key-Moment, der es dann auch so krass verstärkt hat. Ich habe einmal was getrunken und habe dann nicht konsumiert. Und ich bin aufgewacht am nächsten Morgen und dachte mir so, danke Gott. Gott sei Dank, ich habe es nicht getan. Es war so ein gutes Gefühl. Und als ich es dann angefangen habe, über Wochen zu ziehen, dieses, ich wach auf an einem Samstag und an einem Sonntag, fühle mich gut, bin um 10 Uhr wach, fühle mich fit, habe kein schlechtes Gewissen, habe keinen Nachrasen vom Herz. Das war für mich so ein krasser Key-Moment, dass ich gesagt habe, geil, das ist so das neue High, was ich eigentlich haben will.
Das klingt sehr motivierend und das wollen wir hier mit dieser Sendung auch in die Welt rausschreien.
Das Leben als neues High.
Genau, aber nochmal ganz kurz der Gegenteil. Wie würdest du die letzten Monate beschreiben, noch im Konsum? Waren das Abende, die sich dann auch gelohnt haben? Oder also selber, ohne Scheiß, beschreib doch mal, was also das ist doch, also bei mir war das meistens kompletter Bullshit.
Ja,
also total. Nichts, was ich mitnehme für mein Leben.
Du sagst es, ja. Also ich kann mich an einige Abende erinnern, wo man entweder in irgendeiner Kneipe angefangen hat, dann hat man da angefangen zu trinken, bis man ein gewisses Alkohollevel erreicht hat. Dann hat man angefangen, Kokain zu konsumieren, so lange dann, bis die Kneipe schließt. Und dann geht man in die nächste Kneipe, macht dann noch weiter, chillt mit irgendwelchen wildfremden Leuten. Und das fand ich immer so eine krasse Sache an Kokain und auch so abturn rückblickend, dieses, man sitzt am Tisch in irgendeiner Kneipe mit 6 Leuten, keiner kennt sich, keiner mag sich auch eigentlich, aber man konsumiert zusammen. Und in der Sekunde, wo das letzte aufgebraucht wurde, alle hauen rein, keiner hat mehr Bock auf sich. Alle gehen nach Hause, man merkt eigentlich, wie wenig Lust man gegenseitig auf sich hat und dass nur dieser Konsum einen verbunden hat. Und irgendwann ist es dann auch so ausgeartet, dass man hat dann in der Kneipe angefangen, hat sich aber irgendwie auch schon was abgepackt, dass man weiß, eher okay.
Gegangen, weil alleine.
Genau, oder zumindest, dass man sagt, auch wenn ich nicht eher gehe, aber dann hat man noch, man hebt sich noch was auf, so für einen späteren Abend.
Ja.
Für mich, was ich dann auch irgendwann immer kontern konnte mit diesen Suchtgedanken, war dieses widerliche Gefühl, wenn es draußen hell wird, man liegt im Bett, das Herz rast, man ist nervös, die Füße zucken, man kann auf Krampf nicht einschlafen und man fängt an, sich so krass zu schämen. Und das war immer dieses, wenn dieser Gedanke aufkam, dieser Suchtgedanke, dieses man hätte Lust, habe ich mir so antrainiert über die Zeit, habe ich mich immer reinversetzt in diesen Moment, am Ende des Abends, hat sich's gelohnt, hast du irgendwelche Gespräche, kannst du irgendwas mitnehmen aus diesem Abend, fühlst du dich nicht einfach nur dreckig? Und das war dann für mich der Zeitpunkt, auf wo ich gesagt habe, ey, es erfüllt eigentlich keinen Zweck und es kommt ja auch noch dazu, es ist scheiße teuer. Also es ist ja auch nicht so wie Cannabiskonsum, dass man sagt, man kann das noch eher mit dem Alltag finanziell verbinden. Und wenn man jetzt in die Kneipe geht und sagt, man trinkt ein bisschen was, zahlt vielleicht 15, 20 Euro oder man sagt, man geht in die Kneipe und konsumiert polytoxisch und ist dann halt mal schnell bei 100, 150 Euro für den Abend.
Ich bin gerade richtig emotional sehr, sehr angefasst von deinen Schilderungen, weil natürlich das, was du beschreibst, ich über 10 Jahre leider erleben musste. Genau dieser Moment, ja, du hast gestern schon wieder gelogen, geklaut und dann geht eben die Sonne auf und dann ist eben diese, auch wenn der Rausch furchtbar war, aber ne, im 10. Jahr war es dann auch ohne Frage, dass der jetzt stattfinden muss, dann geht die Sonne wieder auf. Du hast nicht gepennt und du weißt eigentlich nicht, warum man das jetzt seit all die Jahre macht und dass du davor diesen Absprung geschafft hast, nicht ganz, ganz stark. Also diese Erkenntnis und diese Kraft, die war ich nicht in der Lage aufzubringen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich dem dann hingegeben, also diese erlaubnisgebenden Gedanken waren einfach viel, viel stärker und in mir gab es keine Kraft. Die ist erst durch die Therapie, ja, ein kleines Pflänzchen, was wächst, muss man auch mal sagen. Ja.
Ja.
Aber aus mir heraus diese Entscheidung nicht treffen können, ne?
Ja, danke schön dafür. Trotzdem, ich will mich selbst gar nicht zu hoch loben, weil ich denke mal, am Ende des Tages spielt ja auch das Umfeld immer eine Rolle. Und ich weiß nicht, hätte ich eben diese Geschwister nicht, die mir unbewusst ein schlechtes Gewissen eingeredet hätten oder meine Partnerin nicht, die mir gesagt haben, so, ich werde das nicht mitmachen. Ja. Wer weiß, wie sich das dann entwickelt hätte. Von daher, ich will nicht sagen, ich bin so ein starker Charakter, aber...
Das hätte ich gerne gesagt. Also das meine ich, also finde ich auch so, nur ich wollte mal so wenn ich das höre, denke ich so, fuck, ich... würde es mir rückblickend natürlich nichts mehr als das wünschen, ja. Weil meine Partnerin hat auch gesagt, sie verlässt mich im ersten Monat, wenn das weitergeht, aber das hat mich ja auch nicht davon abgehalten. Aber es ist natürlich immer wieder alles ganz individuell.
Ja.
Aber wenn ich dir zuhöre, dann spüre ich halt, dass bei mir dieser Impuls, dass der anders kommen musste und bei mir eben anders war, ja, der Lebenslauf dann. Ich finde es aber schön, dass es auch anders geht. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja, das wollte ich eigentlich sagen.
Und ich finde auch, dass du, Juli, einfach auch gute Strategien gewählt hast.
Ja.
Ganz unbewusst vielleicht auch sozusagen, aber genau die Richtung, dass du halt diese krass negativen Momente, die ja so krass, also so stark bewusst machst, auch, ne? Genau, die visualisierst und das alles doch sehr reflektiert auch wiedergibst. Und das finde ich auch sehr, sehr stark auf jeden Fall. Also krass, voll gut, dass du da.
Genau, das ist, und es ist auch eine Motivation an jeden, der zuhört. Ja, voll, der, genau. Weil ich wollte gerade sagen, labern. Wir labern ja auch immer davon, dass man nicht erst abhängig werden muss oder Sachen verlieren muss, um seinen Konsum zu hinterfragen. Und dann sitzt eigentlich im Grunde hier ein gutes Beispiel dafür, dass man das mal frühzeitig hinterfragt hat. Und ich glaube, das ist deine Geschichte, gibt auf jeden Fall sehr viel Kraft nach draußen. Das finde ich schön.
Ich fühle mich auch ganz gekräftigt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch gerade. Ich habe das Gefühl, meine Abstinenzentscheidung wurde durch deinen Besuch heute aufgeladen. Das ist ein schönes Gefühl.
Ja, gut. Ja. Sehr süß, danke dafür. Ja.
Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage.
Ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich mir auch so ein Piercing hole. Weil das
ist auch nur eine Seite.
Ja, das sieht super aus. Das wird man vielleicht auf dem Foto nachher sehen. Also es steht ja sehr gut.
Bist du nur auf einer Körperhälfte tätowiert oder was? Das ist stark.
Ich muss dir sagen, es ist tatsächlich ziemlich unpraktisch.
Ja?
Also wenn du irgendwie, du kannst es zum einen ja nicht abnehmen, aber auch wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, aus der Dusche kommst, du nimmst ein Handtuch und so eine Faser bleibt da hängen.
Das kann wehtun dann.
Ey, die Nerven wachsen dir ja von der Innenseite, also die Nervenbahnen wachsen ja an dieses Piercing ran. Ja. Und wenn du da mal dran ziehst, ungewollt, es tut höllisch weh. Okay. Es tut wirklich sehr weh.
Wie heißt dieses Piercing, dass die Leute auch wissen jetzt, was du überhaupt da hast? Hat es einen Namen speziell?
Der Malanker, glaube ich.
Jetzt wissen wir Bescheid. Ich habe noch mal eine Frage.
Ich sag ja immer, Optik geht vor Funktion. Also von daher.
Ich würde gerne noch was wissen, was mich nämlich wirklich auch sehr interessiert, weil du ja eben auch ein reflektierter Typ bist und du auch vorhin meintest, so dass du da mit auch schon so schlechtes Gewissen hattest wegen einer gewissen Textzeile und so. Du produzierst ja nun auch andere Rapper, die ja gegebenenfalls auch, sage ich mal, sehr konsumverherrlichend sind, und Texte haben, die wirklich nicht ohne sind teilweise. Wir müssen jetzt gar keinen Namen nennen, obwohl, das ist ja Fame, also Sensory produzierst du unter anderem, ist ein relativ erfolgreicher Rapper. Ich persönlich finde es ganz, ganz geilen Stuff, so den er macht, aber kann es halt auch eben mit einem zwinkernden Auge sehen und mit einem Blick, wo ich sozusagen damit umgehen kann. Aber es gibt auch schon auch, es gibt sicherlich Leute, die, die es nicht schaffen, da mit einem zwinkernden Auge aufzuschauen. Wie fühlt es sich für dich an, Content zu produzieren, der schon was Konsum angeht, auch Sachen bewirken kann in jungen Leuten und bestimmt auch tut. Mhm. Also es kommt garantiert vor.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also zum einen hoffe ich natürlich immer, dass man, wenn wir speziell von Sensory reden, so, dass man halt diese humorvolle Basis immer mit betrachtet so und dass ja auch sehr viel Unterhaltungsfaktor hat und so zum Beispiel, ich feiere die Mucke auch persönlich sehr.
Halt auch
er hat's auch drauf, so kann man nicht anders sagen. So.
Ja.
So, ich pumpe die Mucke auch selber, aber immer auch zu Unterhaltungszwecken. So, ja. Ich kann die immer, wenn ich die Texte höre und auch wenn ich sie quasi das erste Mal höre, während er sie gerade bei mir ins Mic einrappt, so, dann schmunzel ich immer. Mhm. So, dann muss ich ehrlich sagen, ich habe das noch nie auf dieser Ebene hinterfragt, weil ich natürlich auch ein bisschen die Hoffnung habe, dass die Kids, die seine Mucke konsumieren, diese Humorebene auch in sich tragen, so. Zum anderen muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich mir aber auch ein bisschen denke, gut, ich bin der Produzent, ich bin ja auch in dem Sinne ein Dienstleister, ich habe keinen Einfluss auf die Kunst von anderen, will ich auch nicht haben, dementsprechend mache ich es mir auch ein bisschen einfach und sage, es ist außerhalb meiner Verantwortung, da habe ich im Grunde nichts mit zu tun. Ob ich den Sound mache oder nicht, wird die Texte und die Kunst nicht verändern.
Das stimmt auch, ja. Ja, na klar. Nee, ist ja auch ist ja wahrscheinlich auch der einzig richtige Umgang damit, ich finde es nur mal interessant, weil ja, genau, weil ich mir gar nicht, weil ich nicht weiß, wie tief man dazu dann connectet. Aber wahrscheinlich ist das ja genau die gesunde Herangehensweise so. Aber es hatte mich trotzdem auf jeden Fall interessiert, so zu wissen. Ja, Hagen, musst du mal reinhören, Sensori.
Ich bin gespannt. Ich bin ja erst neu im Hip-Hop.
Nicht, so krass nicht.
Ja, also in meiner Jugend habe ich Fettes Brot gehört.
Das ist ähnlich.
Ich kann einen Song rappen, John weiß das.
Ja, kick it. Was machst du, Eminem? Achso, du rappst Fettes Brot, meinst du, können diese Augen lügen?
Ja, das kann ich auswendig.
Ja, ich weiß, hast du mir schon
so oft. Mach ich jetzt nicht.
Ey, ich wollte gerade sagen, aber ich bin ja auch...
Aber ist nicht schlecht, ist nicht schlecht.
Ist nicht schlecht.
Und das mache ich
auch in Public.
Ich kann das live mal machen. Bucht doch gerne Tickets für unsere Tour.
Oh, sehr gut.
Können diese Augen lügen, einer meiner Lieblingslieder. Dann war ganz lange Schluss und jetzt hat John mich zu Marshall Mathers gebracht.
Ja, ein Eminem-T-Shirt.
Ja, geil. Hab ich dir auch geschenkt.
Ja, es war deutlich zu klein.
Stimmt. Ich weiß natürlich auch darüber Bescheid, weil ich verfolge euch ja auch schon seit Folge 1. So.
Also da muss ich dir das ja gleich erzählen.
Ich bin OG-Hörer und dementsprechend weiß ich das natürlich alles.
Ja, und John hat mir natürlich, ich weiß jetzt auch das, was ich da manchmal höre. Ich bin da auch sehr gespalten bei dieser ganzen, also natürlich politisch hört es irgendwann auf. Ne? Also Nazi-Bands, müssen wir nicht drüber reden, würdest du jetzt auch nicht aufnehmen und, und sagen, da habe ich nichts mit zu tun. So, aber natürlich bei diesen drogenverherrlichen Texten, wenn man das schmunzelnde Auge nicht erkennt oder nicht hört, und ich bin auch manchmal jemand, der eine lange Leitung hat, dann frage ich mich natürlich schon, was ist mit dem 12-Jährigen, ja? Und aber ich habe da auch nicht wirklich eine Meinung zu, weil natürlich ich auch als selber Künstler natürlich die Kunstfreiheit über alles hochhalte, so. Und ich tue mich da aber auch sehr schwer. Also ich habe jetzt manchmal Sachen gelesen von, wir hatten ja auch mal jemanden hier, der über Tilly Dean gerappt hat und so. Und da waren schon auch Zeilen drin, wo ich denke so, das muss eigentlich nicht sein. Also das ist einfach zu krass. Und ich war auch mal in so einer Doku als Gast, wo ich keinen Künstler kannte, da musste ich auf was reagieren.
Ja. Ich glaube, das habe ich gesehen auf TikTok.
Ja.
Hype Culture.
Genau, da musste ich reagieren auf 20 Songs, die ich alle nicht kannte. Ja. Ich wusste auch nicht, dass man heute
gar nicht deine Welt war.
Flex sagt zu Kokain, also Flexen kannte ich auch nicht. Da sieht man mal, wie alt ich bin. Jedenfalls, da habe ich mir schon schwer getan, also weil das ist ja dann können wir mal konkret sprechen, das ist ja nicht mit einem schmunzelnden Auge dann, also einige Zeilen, sondern da ist einfach ganz klar, ich gebe es mir heute richtig und die Droge ist geil. Und wenn man das so, also so ist nicht das Wording, aber die Aussage, dann ist ja schon auch, wo ich denke so, das finde ich jetzt eigentlich nicht cool.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich finde auch, das ist mir aufgefallen, dadurch, dass ich ja immer schon ein Deutschrap-Kid bin, mittlerweile nicht mehr so, ich höre eigentlich kaum noch Deutschrap, aber das ist mir auch aufgefallen, dass so um diese Zeit 2015, 2016 kamen so ein, zwei Tracks, die so krank gehypt waren. Ich brauche die Tracks jetzt nicht zu nennen, so, aber in diesen beiden Tracks, die halt beide so auch für die damaligen Zeiten alle Rekorde gebrochen haben, in beiden Songs wurde halt Kokain erwähnt und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass seit dieser Zeit, das ist fast schon so inflationär, der Drogenkonsum und die Drogenverherrlichung nochmal um einiges krasser gestiegen ist.
Naja, du musst halt das dabei, du musst halt das Bar. Das Bar oder der Bar?
Ich glaube, der Bar. Ja, also würde ich behaupten.
Ja. Du musst halt so ein Bar dabei haben, wo es dann auch um Kokain geht, um dabei zu sein, richtig? Also, oder? Also wenn du nicht auch darüber rappst, dann...
Weiß ich nicht, ob das so ist.
Also ich glaube nicht. Stelle ich jetzt nur in den Raum.
Aber ich meine, es ist eine faire Frage, weil ich meine, es ist natürlich auch gerade für die Kids, die jetzt anfangen und wenn die mitkriegen, das findet gefühlt in jedem Song statt, dann wollen die natürlich irgendwie ein Teil davon sein und neigen dann wahrscheinlich eher dazu, auch wenn sie es nicht tatsächlich konsumieren, aber sowas auch in ihre Texte reinzubringen, weil sie halt denken, das ist das...
Das hat uns doch die hier von... wo die Eltern hier waren. Hm. Die haben doch auch gesagt, dass er dann darüber gerappt hat, noch bevor er es konsumiert hat.
Ja.
Und das ist natürlich schon...
Alter, ja. Und gerade so diese, ich glaube, ihr meint jetzt auch so Benzodiazepinen...
Xanax und so.
Ey, und das ist ja wirklich auch, weiß ich nicht, das ist schon... Weil das ist, finde ich, auch kein... So, ich finde, das ist was anderes, auch ob du über Cannabis mal einen Song schreibst oder über so Sachen wie Kokain oder Benzos, weil auch wenn die in gegenteilige Richtung wirken, so finde ich, sind das beides halt Sachen, die halt dieses krasse Abhängigkeitspotenzial haben und so viele Leute auf dem Gewissen haben, wo ich mir auch denke, boah, weiß ich nicht.
Wo du einfach direkt sterben kannst von. Also ich finde, ich war vor ein paar Tagen in so einem Snoop Dogg Rabbit Hole. Ja, für mich alles ganz neu. Und da muss ich auch sagen, also diese ganze, also er lebt ja Cannabiskonsum, ne? Also in jedem Interview ist das auch Thema. Aber ich muss ja sagen, da finde ich es jetzt auch für die Kids so, das checkt man schon auch so, weißt du? Also ich habe das jetzt nicht gefühlt als der Typ ist mega der schlechte Einfluss, so.
Nee, denn die nimmt man einfach als Kunstfigur wahr.
Genau.
Ne, der sieht also Teil
seines Images.
Ja, genau. Ja, das nimmt man schon so wahr, glaube ich.
Ja, und das ist irgendwie anders. Manche Sachen, die ich da bei Hyperculture hören musste, die fand ich halt richtig beängstigend, muss ich sagen. Ja. Auch von der Härte dann. Also von dem Beat und wie die gesprochen wurde und dann ist dann auch immer gleich auch viel mit Schussgeräuschen und
in dieser Musikrichtung geht es ja noch oft mehr schon um
Gewalt auch.
Ja, und auch um den Handel und nicht nur um den reinen Konsum.
Genau.
Und da geht es ja dann um diese Härte nochmal dieses.
Da habe ich dann eben keinen Zugang und da weiß ich auch nicht, wie sehr Kunst das jetzt dann sein muss. Also, aber ja, das können wir heute auch nicht zu Ende besprechen. Aber wie stehst du dann zu diesem Ding, John? Das haben wir mal jetzt noch nicht gehört.
Naja, ich finde, es kommt halt immer super krass auf den Kontext drauf an. Ja. Ne? Und das ist halt ja das Problem. Also generell, ich finde das, also finde auch Kunstfreiheit sozusagen da das höchste Gut. Also zum Beispiel, ich liebe ja KIZ. Ne? Und bei KIZ, bei den Texten, könnte man ja, wenn man das Schlimme finden will, dann findest du ganz viel Schlimmes. Ja, und kannst sagen, oh mein Gott, die sind ja richtig böse. Wenn du aber da ein bisschen smarter raufguckst, dann kann man genauso durchschauen und überall Gesellschaftskritik erkennen und wahnsinnig kluge Lines. Oder auch Dinge, die zum... Also vielleicht hart klingen, aber zum Nachdenken anregen und das vielleicht auch sollen. Ja? Und es ist natürlich immer ganz schwierig, da gerade bei neuen Artists, also nicht jeder, glaube ich, hat sozusagen sofort ein Ohr dafür oder blickt es direkt. Ich glaube, es muss sein halt so, man muss es halt auf Anhieb so ein bisschen fühlen, ja? Und dann, finde ich, funktioniert so eine Musik. Wenn es jetzt aber sozusagen, wenn es Rap-Texte sind, die einfach nur auf Hau drauf, ohne viel Niveau, Drogenkonsum nur verherrlichen, ganz platt einfach, ja, ohne irgendwelchen Witz dahinter oder halt den Handel krass erheben, so dann ist es in meinen Augen schwach einfach eigentlich nur. Dann ist es wie so ein Gehabe, weißt du, wie jemand, der in den Club kommt mit einer riesigen Goldkette und bla, so ist, weißt du, dann ist es nur so. Schau her. Und das finde ich halt dann wieder ziemlich ein sogenannter Luftikus. Ja, und aber es ist insgesamt, finde ich, ein schwieriges Thema, weil ich ja eben auch, also wir hatten ja vorhin Zensuri zum Beispiel besprochen, war, und wenn ich das zu Hause höre zum Beispiel, dann denke ich halt schon so, also dann finde ich es halt geil, dann denke halt so, boah, ist schon krasse Line auch irgendwie so und denke so, oh, schon harter Shit gerade hier, das ist ja schon hart. Aber es macht halt Spaß in dem Moment, war, und animiert mich als Abhängigen null dazu, Suchtdruck zu bekommen, konsumieren.
Wir gucken ja auch Actionfilme, wo alles explodiert und Leute erschossen werden und ich gehe jetzt nicht raus. Und also man muss man kann jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn du jetzt Pulp Fiction guckst, ist das ja, mir bleibt ja nicht die Szene im Kopf, na doch schon, wenn da das Gehirn im Auto, aber
du machst es danach
wo
nicht
aus Versehen, weißt du, das Gehirn weg, aber also das ist ja auch was ich gucke und denke so, schon geil, schon eine geile Szene. Ja. Also da verstehe ich das Gefühl von dir, ne?
Ja, ist auch ein interessanter Vergleich, finde ich, weil da geht es ja dann auch irgendwie um die Verantwortung, die mit diesem Film oder halt dieser Musik vom Künstler eigentlich stattfindet. und dass nicht jeder Film auch direkt dazu animiert. Aber trotzdem denke ich, ist auf jeden Fall eine Tendenz da, wenn man viel Musik über einen gewissen Konsum hört und den selber aber dann nicht konsumiert, wird man tendenziell wahrscheinlich eher mal mit dem Gedanken spielen und animiert sein, es zu nutzen. Aber wahrscheinlich auch, wenn du beispielsweise viele Gewaltfilme siehst, sehr viel, das ist so wie deine Leidenschaft, denke ich, dass zumindest das Thema und so diese Impulse eher auch präsent in deinem Kopf sind. Ja, so. Ja. Aber wir halten trotzdem fest, bleibt es.
Popkultur hat natürlich Einfluss.
Das auf jeden Fall, aber ich will noch ganz, weil ich finde den Satz immer so, was habe ich auch schon mal erzählt, dass meine Mama meinte, so, pass auf, womit du deine Seele fütterst, so, weil das wirst du halt sozusagen. Ja. Ne? Und das finde ich auf jeden Fall ganz wichtig. Und wenn man eben sozusagen in Anführungsstrichen harten Content konsumiert, egal in welcher Richtung jetzt, ja, dann sollte man davor schon abschätzen können, macht es was mit mir oder nicht. Und da muss man ganz doll aufpassen, wenn man weiß, okay, das ist mir egal, das macht nichts, so, dann finde ich, kann man da wahrscheinlich relativ easy rangehen. Aber man sollte da immer ein Auge drauf haben, wie nimmt meine Seele das wirklich auf? Und nicht, wie denke ich es im ersten Moment, sondern was passiert wirklich mit mir danach? Weil ich hatte schon Lieder da über Teledin.
Du kannst keine Horrorfilme gucken, ne?
Ist nee, das doch, nicht so? Kann ich. Ich habe einfach keinen Bock. Ich wüsste nicht, warum.
The Ring und so?
Nee, doch, also
wenn man das Videotape guckt und dann stirbt?
Nee, das kann ich sehr gut gucken. Nur die Frage, die ich mir stelle, ist, warum sollte ich das gucken? Das macht mir doch kein gutes Gefühl.
Spannender Film.
Ja, was macht kein gutes, es gibt kein positives Gefühl, was es mir gibt. Ich sitze an 8 Tagen und denke so, holalala, schöner Abend. So, sondern denke halt so, aber schrecklich. Warum habe ich das denn jetzt geguckt? Und so viel dazu.
Ja, das war unser Ausflug in ich denke das, worüber du das denkst, und John hat diese Meinung dazu.
So heißt diese Rubrik.
Das war die Rubrik, haben wir uns ausgetauscht. Konnten wir jetzt nicht final lösen, aber sind da mal durchgewandert. Apropos Wandern, du bist ja auch in deinem Leben weitergegangen auf neue Straßen und hast einige Substanzen hinter dir gelassen.
So ein Moderator, aber auch wirklich.
Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du das teilen magst, wie konsumierst du heute? Bist du komplett sober? Bist du da sehr, sehr reflektiert? Hast du so Regeln einmal alle 3 Monate? Weil, glaube ich, öfter ist wieder schwierig. Ja, nimm uns doch da mal mit, und was mit dem Rauchen eigentlich?
Also ich würde einfach mal mit dem Cannabis-Konsum starten, weil das war ja auch quasi mein Einstieg damals. Ja. Und dadurch, dass mir halt irgendwann so dieser Spaß am regelmäßigen Flöten gegangen ist, habe ich überhaupt keinen Sinn mehr darin gesehen. Es kommt jetzt alle paar Monate vor, dass ich mich mal mit einem Kumpel treffe, in einer Runde zu zweit, wir ein bisschen quatschen, einfach vielleicht einen Spaziergang machen, ein bisschen was konsumieren, aber halt auch in einem sehr, sehr geregelten Maße. Aber ich habe auch gemerkt für mich, es macht mir alleine und regelmäßig keinen Spaß mehr. So, ich arbeite 40 Stunden, dann habe ich noch meine Produktion und Musik nebenbei, eine Partnerin und meinen Sport. Ich wüsste auch nicht, wo ich das einbringen würde, ohne mich damit auch zu stressen irgendwie. Ich bin jetzt kein krasser Workaholic, so, es klang übertrieben, aber so, bei mir hat es dann auch immer dazu geführt, dass ich länger wach bleibe und später aufwache und dann starte ich verklatscht in den Tag. So, mir hat das einfach keinen Mehrwert gegeben, das alleine und regelmäßig zu machen.
Du hast, glaube ich, vorhin kurz gesagt, du rauchst oder konsumierst heutzutage keine, du kannst an deiner Hand abzählen, wie viel du im Jahr das machst. Und das klingt doch erstmal vernünftig. Und was ist denn bei den anderen Substanzen?
Kokain, da habe ich einfach zu viel Respekt vor, und ich halte mich halt auch wirklich mit diesem Gedanken, ich weiß genau, wie ich mich jetzt fühlen würde, wenn ich konsumieren würde, und wie ich am nächsten Tag zusammenbrechen würde, weil ich wäre so sauer auf mich, ich wäre so krass sauer und auch krass enttäuscht, und auch nicht nur ich so, das ist halt auch dieser...
Also kann man da sagen, da hast du schon eine Abstinenzentscheidung auch getroffen?
Absolut, und deswegen, das wollte ich eh nochmal schnell erwähnen, ihr habt mich vorhin so gelobt, von wegen, dass ich euch da so die Kraft geben würde, aber ich habe euch von Anfang an verfolgt, und ihr wart einer der Gründe, warum das mir so geholfen hat. Ganz eindeutig so. Deswegen wollte ich das auch nochmal zurückgeben, dass ich euch da sehr danke, und ich finde die Arbeit, die ihr macht, grandios, und ja, danke. Ich finde es mega. Um nochmal final auf Nikotin vielleicht einzugehen.
Ja. Alkohol hast du jetzt vergessen.
Alkohol trinke ich gelegentlich, aber auch, ich will halt nicht über ein gewisses...
Ich wollte dich jetzt auch nicht festnageln.
Nee, also, nee, Alkohol, wenn ich Alkohol trinke, dann in Maßen, weil ich halt weiß, das könnte mir bei mir wieder diese alten Gedankenmuster auslösen. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig.
Aber auch voll der wichtige Punkt, auch für Leute draußen. Ja, das ist halt eine wichtige Verbindung, die da aufgebaut wird.
Ja. Du wolltest noch über das Rauchen sprechen?
Ja. Genau, ich habe geraucht, seitdem ich 14 bin, regelmäßig. Ich glaube, ich habe 3-mal eine Pause gemacht, mit jeweils 4 bis 6 Wochen. Da komme ich wieder zurück auf dieses Hypochondern und mein Herz und die Sorge, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Und ich irgendwann festgestellt habe, dass Rauchen für mich, ich will euch da gar nicht fronten, so, weil ich habe das auch gesagt, als ich noch geraucht habe, aber ich habe mir immer gesagt, ey, auch wenn ich rauche, aber Raucher müssen eigentlich dumm sein, weil du stinkst, du machst deine Gesundheit kaputt, du gibst dein Geld aus dafür, dass du nämlich nur diesen Pseudo-Vorteil hast, dass du weniger Stress hast, aber diesen Stress hast du nur weniger, weil du dieses Nikotin-Level wieder füttern musst, weil du diese körperliche Abhängigkeit hast.
Ja, jetzt gut. Und,
okay, sorry, Dicker. Ich wollte worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe es nochmal probiert und mir wurde von einer, ich arbeite im Synchronbereich, ich bin Tonmeister für Synchronsprecher. Und ich habe mal mit einer Sprecherin gequatscht und die meinte zu mir, sie wollte aufhören mit dem Rauchen und hat daraufhin ein Buch empfohlen bekommen. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht nicht. Alan Carr, endlich Nichtraucher.
Das Buch.
Ja, auf jeden. Und sie hat gesagt, sie musste aufhören mit dem Buch, weil sie wusste, sonst würde sie aufhören zu rauchen. Das fand ich schon eine krass sinnlose Aussage irgendwie, weil ich mir dachte, warum hast du das aufgehört? Ich verstehe es nicht. Aber ich habe es mir angehört. Und auch während man dieses Buch sich anhört oder liest, ich fand es als Hörbuch geiler tatsächlich, sagt der Autor immer wieder, rauch weiter währenddessen. Du brauchst nicht jetzt aufzuhören. Und diese Psychologie, man könnte halt eine Folge drüber machen, so deswegen, ich halte mich jetzt auch kurz, aber diese Psychologie dahinter, wie er das beschreibt, halt gar nicht auf dieses klassische, oh, es ist so schlimm und bla, wie ich das gerade gemacht habe, sondern eher auf diese tiefenpsychologische Ebene dahinter. Warum kommst du überhaupt zu dem Gedanken? Was gibt dir das denn tatsächlich? Und so zu dieser Erkenntnis, die man irgendwann selbst hat, es ist keine Hypnose oder irgend so Scharlatanerie. Und wirklich, ich habe mir das angehört und ich war danach so, ich habe keinen Bock mehr. Dazu muss man auch sagen, ich hatte wieder den Vorteil, so dass, wenn ich die erste Kippe geraucht habe, nach ein paar Wochen, habe ich so krasse Kopfschmerzen bekommen. Schweißattacken, mir ging es so scheiße, dass jetzt hin und wieder ist auch noch dieser Gedanke da, dass ich mir denke, vielleicht könnte ich mal einen rauchen, aber ich weiß halt, dass wenn ich jetzt einen rauchen würde, mir würde es so krass schlecht gehen. Deswegen, es ist halt auch einfach, muss ich sagen, wieder Glück, so, dass ich, da so sensibel darauf reagiere, weil dadurch habe ich einen ziemlichen Upturn entwickelt über die Zeit.
Ja, meine Hoffnung beruhen auf so einem Wanderweg in Spanien und da drüben.
Hört ihr dabei das Buch?
Genau, ich wollte gerade sagen, wir können es ja mit. Ich habe das Buch sowieso zu Hause.
Ja,
ich offensichtlich noch nicht gelesen.
Glaub mir, es ist entspannter. Dann bist du mal irgendwo unterwegs, läufst wo lang und hörst es einfach nebenbei. Ist auch spannend. Also
ist auch Teil der Reise dann, ne?
Ja, und dass du Werbung für Hörbücher machst, ist ja klar. Dass du als mit so einem Synchron-Ding und
kann
so.
Kann man bei dir auch einsprechen, das Hörbuch, ne?
Wenn man möchte. So ein bisschen ein kleiner Übergang, nämlich du bist ja nun das Sound Engineering mächtig und machst da Sachen. Wenn man mit dir arbeiten möchte, wie kann man dich erreichen? Was machst du so? Was bietest du so? Also wie kann man sich von dir helfen lassen, wenn man selber Musik macht?
Ja, danke schön auf jeden Fall für die Frage. Also ich bin als Beat-Producer, Recording-Engineer, Mixing-Engineer und Mastering-Engineer tätig. Auch ein bisschen Songwriting, aber würde ich behaupten, das ist jetzt bescheidener als die Skills, die ich im Beat-Producing und Audio-Engineering habe. Und tatsächlich über Instagram. Einfach eine Axis777.
Wie
einfach
schreibt sich das?
EXIS777. Berechtigte Frage auf jeden Fall. Ja. Und einfach eine Nachricht schreiben. Ich lese aktuell noch, ich habe ja jetzt nicht so ultra viele. Wie gesagt, ich wäre nicht so ultra bekannt. Aber dadurch, ich lese jede DM, ich lese alles, was mir zugeschickt wird. Und dementsprechend, falls meine Dienste in Anspruch genommen werden wollen, kann man sich gerne bei mir melden.
Genau. Ja, ein guter Mann, Buchung läuft über uns, Provision auch.
Nee, aber der kann was. Meldet euch da mal, wenn ihr da Interesse habt. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer.
Dankeschön.
So,
dann wollen wir jetzt aber auch qualitative Musik zur Playlist addieren.
Exakt, genau das wollen wir. Hast du was mitgebracht für die Playlist?
Ja, ich habe was mitgebracht und zwar ein Song von mir tatsächlich.
Surprise, surprise. Ja.
Und zwar heißt dieser Song Heute Nacht, der knüpft musikalisch am ehesten an das an, was ich auch in der Zukunft mache. Ich komme ja aus dem Deutsch-Rap-Bereich, habe mich aber mit der Zeit immer mehr in Richtung Pop-Rock, Pop-Punk, Rap-Rock bewegt, viele E-Gitarren als Einfluss und sehr melodisch. Und genau, Access 777, heute Nacht habe ich euch mitgebracht.
Wunderbar, dann werden wir addieren.
Ja, und ich wollte noch hinten sagen, dass Oasis angekündigt haben, wieder live zu spielen. Und das wollte ich nochmal teilen. Da geht mir heute seit heute Morgen das Herz auf. Ich freue mich.
Okay, ja. Gut. Wunderbar. Ja, dann, Juli, würde ich bitten, diesen roten Knopf hier zu drücken, den ich dir gerade eben gezeigt habe.
Ja. Ja, alles klar.
Okay. Ah. Knopf ist gedrückt. Und wenn auch du draußen mit deinem Konsum struggles oder Leute kennst, die da Probleme haben, und auch bei anderen psychischen Problemen, dann wende dich an die professionellen Stellen wie die Therapieeinrichtung, den Hausarzt, die Drogenberatungsstelle oder Google ist auch dein Freund. Such dir auf jeden Fall Hilfe, weil es funktioniert, man kann es schaffen, man kann rauskommen oder im besten Fall vielleicht auch gar nicht reinrutschen. Informier dich auf jeden Fall über Konsum und bleib sauber.
Bleib sauber.
Bleib sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig, eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.